Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein ganz aktuelles Thema, jedenfalls im Hinblick auf den morgigen Allerheiligen Festtag und auf den Gedenktag von aller Seelen übermorgen. Wie bestattet die katholische Kirche ihre Toten? Die Kultur des Todes, näherhin die Kultur der Bestattung der Toten, gilt meines Erachtens zu Recht als ein ganz wichtiger Gradmesser für den Stand und die Kulturstufe eines Volkes überhaupt. Denken wir nur einmal an den unvorstellbaren Aufwand bei der Bestattung der ägyptischen Pharaonen in den Pyramiden und ihre Einbalsamierung oder an die riesigen etruskischen Nekropolen in der Toskana, aber auch an die Art und Weise, wie die germanischen Völker ihre Fürsten bestattet haben, die Hügelgräber, die es aus der Bronzezeit ja auch in unserem Land gibt, und so weiter. Die Kultur der Bestattung ist aber nicht nur ein wichtiges Element bei der Erforschung von Völkern des Altertums und ihren Kulturen. Das gilt auch für unsere moderne Zeit. Die Kultur der Bestattung ist ein überaus zuverlässiges Zeugnis darüber, wie die Völker die Bedeutung des Todes für einen Menschen sahen. Und die wichtigste Erkenntnis, die wir übereinstimmend bei den großen Hochkulturen des Altertums machen können, ist, dass sie von einem Fortleben des Verstorbenen über seinen Tod hinaus überzeugt waren. Der Tote lebt. Er lebt zwar in einer anderen Welt, aber er lebt. Er stürzt im Tode jedenfalls nicht in ein finsteres, wesenloses Nichts ab. Dabei wird dieses Weiterleben im Tode gleichsam als eine Verlängerung des diesseitigen Lebens im Jenseitigen vorgestellt. Und die Grabbeigaben sollten gleichsam als Mitgift gewissermaßen die Existenzbedingungen für das Leben im Jenseits sichern. Der Tod ist also für die alten Völker nichts anderes als die Tür in ein jenseitiges Leben. Wie auch immer man sich das in allen Einzelheiten vorgestellt haben mag. Der Totenkult ist also gerade auch ein wichtiger Zeuge der Hoffnung auf etwas außerhalb und über der Welt. Für unsere moderne Zeit gilt da eigentlich überhaupt nichts anderes, auch wenn wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Auch unsere heutigen Bestattungsweisen und die Gestaltung der Gräber und der Friedhöfe sprechen eine sehr deutliche Sprache, welche Bedeutung für uns der Tod hat und wie es um unsere Vorstellungen von einer, ich sage einmal, Weiterexistenz nach dem Tode und erst recht um unseren christlichen Glauben an die leibhaftige Auferstehung bestellt ist. Der Bestattungskult und der Friedhof verrät die Lebendigkeit unseres Glaubens an die leibhaftige Auferstehung und unsere Hoffnung darauf. Ein Pfarrer sagte mir einmal vor längeren Jahren, wenn ich als Priester in eine neue Pfarrei gekommen bin, bin ich zuerst auf den Friedhof gegangen und habe mir die Gräber angeschaut. Dann wusste ich schon im Großen und Ganzen, was da an Glaubenssubstanz in der Gemeinde vorhanden war. Und ich habe mich auch nie getäuscht. Das hat sich dann im Wesentlichen alles bestätigt. Die Bedeutung des Todes im christlichen Verständnis. Zunächst einmal möchte ich den Tod in Beziehung setzen zu der Taufe. Der Tod eines Menschen gehört wie seine Geburt zu den bedeutsamsten Ereignissen seines Lebens. Ich sage mit Bedacht nicht, dass sie überhaupt die wichtigsten Ereignisse sind, auch wenn sie wohl allgemein dafür gehalten werden, denn die Taufe, die Wiedergeburt aus Wasser und Heiligem Geist, ist für einen Menschen ganz gewiss erheblich bedeutsamer als die natürliche Geburt und der natürliche Tod, weil ja in der Taufe der Mensch allem Ereignishaften, wozu ja auch Geburt und Tod gehören, in der Weise entzogen wird, dass noch nicht einmal der Tod, die durch die Taufe begründete Wirklichkeit des Menschen, auch nur tangieren könnte. Der Tod setzt zwar dem natürlichen Leben eine Grenze, die Taufe, aber dem Tod. Mit seinem natürlichen Tod tritt der Mensch aus dieser Welt hinaus in den Raum der Ewigkeit, der keine Grenze und kein Ende mehr hat. Unendlich. Im Tod tritt der Verstorbene nur aus dem eng begrenzten Raum der Vorläufigkeit in den unbegrenzten Raum der Endgültigkeit, der Ewigkeit. Mit dem Tod hört nicht etwa alles auf. Da verschwindet der Mensch nicht etwa in einer finsteren Wesenlosigkeit, ich sage es noch einmal. Mit dem Tod kommt auch nicht nur irgendetwas, sondern geht es für den Menschen überhaupt erst richtig los und hört nie mehr auf, nie mehr. Der Mensch stirbt zwar, aber er ist nicht tot. Es geht sofort weiter, nur auf andere Weise. Die Stunde des Todes ist die Stunde der Wahrheit für den Menschen. Mit dem natürlichen Tod eines Menschen endet nicht nur seine irdische Pilgerschaft, sondern damit auch die Zeit des Glaubens. Mit seinem Tod braucht der Mensch nicht mehr zu glauben, dann sieht und weiß er alles. Und er weiß auch, dass er das, was er in seinem irdischen Leben zu glauben verweigert hat, doch besser geglaubt hätte, weil es eben die Wahrheit ist. In seinem Tod wird der Mensch mit seinem ganzen irdischen Leben, wie es vor Gott steht, und ein für allemal fixiert ist, unverstellt und ungeschönt, in das untrügliche göttliche Licht gestellt. Im Tod wird eigentlich nichts mehr entschieden, da wird nur noch der Vorhang zurückgezogen. Die Stunde des Todes ist die Stunde der unerbittlichen Wahrheit für den Menschen. In der Stunde des Todes sieht sich der Mensch genauso, wie er in den Augen Gottes steht. Da ändern auch die schönsten Sprüche bei der Beerdigung nichts. Wer in der Taufgnade, nämlich der heiligmachenden Gnade, stirbt, der lebt. Von seinem natürlichen Tod völlig ungerührt. Das Leben, das er in der Taufe empfangen hat, nämlich das Leben der Kirche im Heiligen Geist, das göttliche Leben. Dieses übernatürliche göttliche Leben berührt sein natürlicher Tod überhaupt nicht und ist diesem gänzlich entzogen. Wer in der Taufgnade steht, ist schon zu seinen irdischen Lebzeiten mit allen Menschen in diesem Zustand, im Heiligen Geist, viel inniger verbunden als etwa durch die natürlichen Blutsbande. Wer also in der Taufgnade stirbt, bleibt auch über seinen natürlichen Tod hinaus mit allen seinen Angehörigen, jedenfalls sofern sie auch in der heiligmachenden Gnade stehen, im Leib der Kirche inniger verbunden, als er es zu seinen Lebzeiten in der Gemeinschaft der Familie durch die Blutsbande jemals gewesen sein könnte. Also, heiligmachende Gnade muss angesagt sein, gerade im Angesicht des Todes und nicht Fleisch und Blut. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch taugt nichts. In einem gewissen Sinn sind uns also die Toten sogar näher als die Lebenden. Das Leben, das die Taufe schenkt, wird allein durch die schwere Sünde ausgelöscht, und zwar schon in unserem irdischen Leben. Die ist schlimmer als der natürliche Tod. Die schwere Sünde tötet einen Menschen im übernatürlichen Sinn, löscht das göttliche Leben, das Gnadenleben in ihm aus, so dass es ihm, dem Menschen, gesundheitlich zwar noch ausgezeichnet gehen kann, er aber nur noch physisch dahin vegetiert, tatsächlich aber wirklich tot ist. Das ist der eigentliche Tod, der allein zu fürchten ist. Wer dagegen in der Taufgnade stirbt, ist mit allen übrigen Gliedern der Kirche im Heiligen Geist ebenso intensiv verbunden wie zu seinen Lebzeiten. Nur gehört er mit seinem Tod nicht mehr zur streitenden Kirche hier auf Erden, sondern zur leidenden Kirche. Das heißt, zur Gemeinschaft der Glieder der Kirche, die im Fegfeuer noch alle sündigen Verkrustungen aus ihrem Leben ausschwitzen und ausschlacken müssen. Sollte jemand allerdings schon mit seinem Tod wirklich in den Himmel gekommen sein, wie die Heiligen, dann gehört er zur triumphierenden Kirche, der Gemeinschaft der in der unumkehrbaren Heiligkeit vollendeten Menschen. Der Tod ist somit zwar Abschluss, nämlich des zeitlichen, irdischen Lebens und der Vorläufigkeit. Er ist aber in ungemein höherem Sinn auch Neubeginn, nämlich der Ewigkeit und damit der Endgültigkeit. Der Bestattungsritus der katholischen Kirche muss das Verständnis der Kirche über den Tod und ihren unerschütterlichen Glauben an die leibhaftige Auferstehung sinnfällig machen. Ich möchte jetzt über die christliche Form der Beisetzung sprechen. Die Bestattungsfeier der katholischen Kirche kann immer nur eine Feier des Glaubens an und ihrer Hoffnung auf die leibhaftige Auferstehung des Leibes in Herrlichkeit und seines ewigen Lebens als Erfüllung aller menschlichen Hoffnung überhaupt sein, so wie wir es im Glaubensbekenntnis bekennen. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Bestattungsliturgie hat also selbst Verkündigungs- und Bekenntnischarakter. Was dem widerspricht, hat mit Christentum nichts zu tun. Dabei hätte dann ein katholischer Priester auch nichts verloren. Auch dann nicht, wenn der Verstorbene nicht aus der Kirche ausgetreten sein sollte. Die christliche Form der Beisetzung ist und bleibt auch das Begräbnis des Leichnams und nicht nur seiner Asche, die nicht mehr individualisierbar ist, und zwar auf einem benedizierten Friedhof. Damit wird nicht nur der Bedeutung des Leibes, nämlich zu seinen Lebzeiten Tempel des Heiligen Geistes gewesen, zu sein Rechnung getragen, sondern auch seiner weiterhin bleibenden Bedeutung, nämlich seiner Bestimmung zur Auferstehung bei der Wiederkunft Christi am jüngsten Tag, an dem alle Leiber aus ihren Gräbern auferstehen werden. Tod, Grab und Friedhof sind nur vorläufig. Den Totenleib, der ja auch noch die individuellen Züge des Verstorbenen trägt, versteht die katholische Kirche darüber hinaus als Samenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, nämlich zerfällt, damit es viele Frucht bringt, wie es im 12. Kapitel des Johannesevangeliums heißt. Der Leib hat im Tod also keineswegs alles hinter sich, sondern seine eigentliche und ewige Zukunft überhaupt erst noch vor sich. Sehr hilfreich für das rechte Verständnis der sogenannten letzten Dinge kann gerade auch die Allerheiligen-Sequenz sein. Dies Irae, dies Illa. Die Sequenz, die es auch heute nicht mehr in unserem Gesangbuch gibt übrigens. Aber auf sie sei hier an dieser Stelle ganz ausdrücklich hingewiesen. Sie gehörte früher zum festen Bestandteil der Liturgie an aller Seelen. Die liturgische Feier der Beisetzung. Das Begräbnis durch die katholische Kirche ist eine offizielle liturgische Feier der Kirche und keine private Feier der Angehörigen mit Beteiligung eines Priesters. Das kirchliche Begräbnis ist eine liturgische Feier, nämlich ein Wortgottesdienst, gemäß den approbierten liturgischen Büchern. Das ist praktisch überhaupt nicht mehr im Bewusstsein der Leute. Da steht auch niemand mehr auf, wenn der Priester die Aussegnungshalle betritt. Das kirchliche Begräbnis ist also ein öffentlicher Kult der Kirche und nicht etwa eine private Veranstaltung der Angehörigen, die sie nach ihren Vorstellungen gestalten könnten. Wer seine Privatveranstaltung will, der kann sie selbstverständlich haben. Der Priester hat nicht das Totensorgerecht, sondern die Angehörigen. Bei einer privaten Veranstaltung der Angehörigen hat aber ein Priester in amtlicher Funktion nichts zu suchen. Der ist kirchlicher Amtsträger und damit Beauftragter der Kirche und kein Angestellter der Angehörigen. Wer eine private Verabschiedung möchte, will keine kirchliche. Damit soll überhaupt nichts gegen eine persönliche Verabschiedung gesagt sein. Diese muss dann aber vor und außerhalb der offiziellen kirchlichen Beisetzungsfeier erfolgen. Vor gar nicht allzu langer Zeit hatte ich in einer anderen Gemeinde vertretungsweise eine Beerdigung übernommen. Einen Tag vor der Beerdigung erklärte mir die Witwe: Also, Herr Pfarrer, nur dass Sie es wissen, mein Mann war ein lustiger Mensch. Und seine beiden Lieblingslieder, das Kufsteinlied und der Anton von Tirol, die werden auf der Beerdigung gespielt. Ich habe ihr erklärt, dass ich keine Karnevalsveranstaltung vorstehen, sondern nur eine Beerdigung halten würde. Sie hat aber darauf bestanden und ich habe die Beerdigung unter diesen Umständen zu halten abgelehnt. Ja, dann suchen Sie sich eben einen anderen. Ein Diakon hat sich dann tatsächlich auch bereit erklärt, dabei den Hanswurst zu spielen. Eine Beerdigung ist für einen Priester wegen dieser privaten Einlagen auch immer delikat und stressig. Da muss man auf alles Mögliche gefasst sein. Und da kann es auch böse Überraschungen unter Umständen während der Beerdigung geben. Ein Empfehlen der Seele des Verstorbenen an die Barmherzigkeit Gottes durch die Angehörigen und die Gemeinde, die ja die Kirche als Ganze repräsentieren soll, insbesondere auch der Rosenkranz vor der Beisetzung, ist jedenfalls auch bei einer sogenannten katholischen Beerdigung nur noch in Ausnahmefällen gegeben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Kirche ist kein Beerdigungsinstitut und ein Priester ist kein Totengräber. Ich habe schon verschiedentlich gehört, dass man aus der Kirche Ausgetretene mit dem Hinweis zum Wiedereintritt bewegen wollte, dass sie andernfalls nicht kirchlich beerdigt würden. Das ist zwar richtig, es erinnert mich aber auch jedes Mal an eine Begebenheit aus meiner Kaplanszeit. Ein sehr distinguierter, offensichtlich schon hochbetagter Herr hatte mich im Flugzeug an meiner Kleidung zweifelsfrei als katholischer Priester identifiziert. Beim Aussteigen in Frankfurt am Main erklärte er mir, dass er aus der Nähe von Paderborn stamme, streng katholisch erzogen, aber schon lange aus der Kirche ausgetreten sei. Inzwischen sei er über 80 und mache sich Gedanken über seinen Tod, denn er möchte doch gerne beerdigt werden. Ich habe ihm in der gebotenen Kürze und gar nicht distinguiert erklärt, dass er sich da die falschen Gedanken mache. Denn er bliebe ganz sicher nicht liegen. An jedem Sarg seien vier Griffe, da gäbe es auch vier Leute im schwarzen Frack mit Zylindern, weißen Handschuhen. Die würden das bisschen ganz sicher schon besorgen. Er solle sich doch besser einmal um seine Bekehrung Sorgen machen, und zwar schleunigst. Das sei für ihn am dringlichsten. Es käme nämlich für ihn nicht darauf an, wie er runter, sondern wie er raufkommt. Im Tod ging es nämlich nicht runter, sondern rauf. Boah, das hätte ihm noch niemand gesagt. Na, da wird's aber allerhöchste Zeit, bevor es zu spät ist. Damit war die Konversation auch schon beendet. Offenbar konnte ich mich ihm verständlich machen. Ich weiß allerdings nicht, was aus meiner Empfehlung geworden ist. Ich hoffe nur, dass er sie beherzigt hat. Der liebe Gott soll ihm die ewige Ruhe schenken. Ich glaube nämlich nicht, dass er noch lebt, denn die Begegnung war bereits 1989. Der liturgische Ablauf der Beisetzung. Die liturgische Farbe für die Beisetzung ist seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht mehr schwarz, sondern violett, nämlich die Bußfarbe. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Kirche, repräsentiert durch die Trauergemeinde, die Seele des Verstorbenen in stellvertretender Bußgesinnung der Barmherzigkeit Gottes empfehlen möchte. Eine Ansprache durch den Priester hat nichts zu tun mit dem Ablesen einer Biografie, die die Angehörigen beim Pfarrbüro einreichen. Sie hat erst recht nichts zu tun mit einer Laudatio, noch einmal nach Vorlage der Angehörigen mit dem Tenor, dass der Verstorbene herzensgut war und jedem geholfen hat, wo und wie er nur konnte und nur eines nie gelernt hätte, nämlich Nein zu sagen, weshalb er auch viel zu früh verstorben sei. Vielmehr muss die Ansprache eine Verkündigung des christlichen Verständnisses von Tod und Auferstehung zum Inhalt haben. Der Verstorbene ist ja nicht hinten, der ist schon vorne, vor uns, der ist oben. Bei einem katholischen Begräbnis wird eigentlich am Sarg überhaupt nur gebetet und gar nicht gesprochen. Das ist hier in Deutschland eigentlich wenig bekannt. Für einen ganz schlimmen Betrug halte ich es, wenn ein Priester anlässlich einer Beisetzung auch noch sagt, dass der Verstorbene jetzt in den himmlischen Freuden ist. Das kann man hoffen, das kann man aber niemals wissen und das kann keiner sagen. Das sind nicht nur billige Sprüche, die vielleicht oft überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen, sondern hindern auch noch daran, für den Verstorbenen zu beten und zu opfern. Denn für einen, der im Himmel ist, braucht man nicht mehr zu beten. Für einen, der dagegen in der Hölle ist, kann man nicht mehr beten. Beten und opfern und Ablässe gewinnen, ich weise jetzt gerade einmal auch wieder vor diesen beiden heiligen Tagen aller Heiligen, aller Seelen darauf hin, kann man nur für Verstorbene am Läuterungsort, das heißt im Fegefeuer. Wenn wir uns einmal bewusst machen, dass die Verstorbenen leben, dann liegt auch der Gedanke nahe, was Sie wohl bei dem ganzen oft erlebbaren Beerdigungszauber denken. Die allermeisten würden nach meiner tiefsten Überzeugung ganz sicher sagen, hört auf mit euren Sprüchen. Was sollen denn die vielen teuren Kränzen? Was soll denn ein massiver Eichen- oder Mahagonisarg mit protzigen Beschlägen? Es kommt doch überhaupt nicht darauf an, wie man runterkommt, sondern alles nur darauf, wie man raufkommt. Ich bräuchte stattdessen eure Hilfe, und das ganz dringend. Worüber sich die Toten wirklich freuen, weil sie das wirklich brauchen, das sind nicht teure Kränze, Protz und Sprüche, sondern die kostenlosen kleinen Rosenkranzröschen. Und für die ist auch der teuerste Kranz kein Ersatz. Stellvertretendes Opfern und Sühnen, auch gerade durch das andächtige, gläubige, mit reinem Herzen mitfeiern der Heiligen Messe oder auch das Gewinnen der Ablässe. Die gesamte christliche Beisetzungsfeier hat dem Anlass zu entsprechen und sollte überhaupt ganz schlicht und einfach sein. Eine Beisetzung darf doch keine Demonstration von Vermögen, Geld und Dingen werden, die für die ewige Ruhe des Verstorbenen bedeutungslos ist. Wenn ich das sehe, dann denke ich manchmal an das Ritual bei der Beisetzung der Mitglieder des habsburgischen Kaiserhauses vor der Kapuzinerkirche in Wien, der Grablege der Habsburger. Auf die Frage des Guardian innerhalb des Kirchenportales, wer denn draußen sei, wird erst eine lange Litanei von Hoheitstiteln des Verstorbenen verlesen, eine respekterheischender als der andere. Dann die Antwort von ihnen, wen kennen wir nicht. Beim zweiten Mal wird es dann schon deutlich bescheidener mit den Titeln, bis dann beim dritten Mal nur noch für den armen Sünder Franz oder Josef oder wie er auch immer geheißen haben mag, Einlass erbeten wird. Ja, den kennen wir. Er soll hereinkommen. Das Geschehen am Grab. Die katholische Kirche versteht das Begräbnis des Leichnams gleichsam als Hineinlegen eines Samenkorns in die Erde, damit es überhaupt erst die Fülle seiner Fruchtbarkeit entfalten kann. Das ist nur der Tod der Vorläufigkeit, damit diese auf die endgültige Fülle entgrenzt wird. Deshalb soll der Sarg auch während der Beisetzungsfeier und damit auch in Anwesenheit der Trauergemeinde in die Erde gelassen und nicht etwa nur über dem Grab abgestellt werden, bis sich die Trauergemeinde zum Leichenschmaus verzogen hat und auch mit Erde bedeckt werden und nicht nur mit Blütenblättern berieselt. Gerade auch die Toten zu begraben, ist auch ein Akt der Barmherzigkeit, der leiblichen Barmherzigkeit und damit auch ein Akt der Nächstenliebe. Bei der Verwendung des Weihwassers, das ja immer Tauferinnerung ist, sagt der Priester, im Wasser und im Heiligen Geist wurdest du getauft, der Herr selbst vollende an dir, was er in der Taufe begonnen hat. Hier wird unüberhörbar, dass der tote Leib noch in der Verklärung und Verherrlichung vollendet werden soll und das Eigentliche erst noch vor sich hat. Bei der Inzenz mit Weihrauch, sagt der Priester, dein Leib war Gottes Tempel. Der Herr schenke dir ewige Freude. Hier klingt die hohe Würde des Leibes als Tempel des Heiligen Geistes zu seinen Lebzeiten an, wozu ihn die Taufe gemacht hat und dem die Kirche auch noch über den Tod hinaus wie einem heiligen Raum Ehre erweist. Die Bitte um die ewige Ruhe für den Verstorbenen hat nicht etwa zum Inhalt und darf deshalb auch nicht dahin missverstanden werden, als solle der Verstorbene nun aller Strapazen ledig sein, weil er ja schon in seinem irdischen Leben so fleißig war. Vielmehr ist die ewige Ruhe Teilnahme an dem, was Gott und nur ihm wesenhaft zukommt, nämlich die Ruhe, weil Gott kein Ziel hat, sondern immer nur Ziel ist. Wenn die Kirche also um die ewige Ruhe für den Verstorbenen bittet, dann heißt das richtig verstanden, lasse sie am Ziel und damit in dir selbst in aller Ewigkeit vollendet sein. Das Requiem. Das Requiem wird so genannt wegen des ersten Wortes des lateinischen Introitus-Verses der Totenmesse, Requiem aeternam dona eis Domina, ewige Ruhe schenke ihnen, o Herr. Die Feier der Heiligen Messe ist immer die reale Vergegenwärtigung des Erlösungsopfers Jesu Christi, nämlich Vergegenwärtigung von Leiden, Tod und Auferstehung Christi, wodurch unsere Sühne gesühnt, der Tod besiegt und allen Menschen aufgrund des Glaubens das unzerstörbare, ewige Leben verheißen ist. Der Leib Christi, das Unterpfand des ewigen Lebens. Dieses Requiem ist inzwischen schon fragwürdig geworden, weil die allermeisten Katholiken kaum noch als eucharistiefähig bezeichnet werden können. Wie soll man eine heilige Messe feiern, überhaupt jede heilige Messe, wenn kaum noch jemand weiß und es auch überhaupt gar nicht wissen will, was da überhaupt geschieht? Wenn man das aus allen möglichen Gründen dann als gelangweilter Zuschauer bloß über sich ergehen lässt und der Priester kaum noch eine Antwort aus dem Volk bekommt? Die heilige Messe bedarf der tätigen Mitfeier aller Teilnehmer. Das bedeutet für ein Requiem gerade auch der stellvertretenden Bußgesinnung aller für den Verstorbenen und nicht nur des gelangweilten Zuschauens. Das Requiem ist kein Standardzubehör zur Beisetzung, das halt mal so mit dazugehört. Die heilige Messe ist immer das höchste Tun der Kirche und niemals Beiwerk und schon gar keine Prestigeveranstaltung, weil es für die Feier einer heiligen Messe zu jedem besonderen Anlass bei uns ja überhaupt nicht mehr genügend Priester gibt. Gerade in katholischen Gebieten wird 6 Wochen nach dem Tod des Verstorbenen eine heilige Messe für ihn gefeiert, das sogenannte Sechswochenamt, seltener auch das Vierwochenamt. Die beiden Zeiträume haben mit einem urchristlichen Verständnis zu tun, wann die Seele sich nämlich vom Leib trennt und ins Gericht geht. Nach Überzeugung der Alexandriner, die dann auch nach Rom übergeschwappt ist, war das nach 40 Tagen, also nach 6 Wochen. Das lehnt sich auch an die Himmelfahrt Christi an, nach Überzeugung der Griechen bereits schon nach 30 Tagen, also nach 4 Wochen. Auf diese Tage achten die Angehörigen zwar peinlich wegen der anderen Leute, aber den Grund dafür kennt eigentlich keiner. Das Sechswochenamt bzw. Vierwochenamt soll also den Verstorbenen im Gericht der Barmherzigkeit Gottes empfehlen. Es ist ein ganz besonderer Akt der Solidarität des Volkes Gottes für ihr Glied, von dem sie jetzt annimmt, dass er es seinem ewigen Richter gegenübersteht. Unsere Beerdigungen erwecken schon sehr lange den Eindruck, dass der Tod im Bewusstsein der allermeisten Getauften eigentlich Vernichtung und Ende bedeutet, sogar Katastrophe. Erlösung höchstens von einem langen, auch schweren Leiden, jedenfalls aber nicht Erlösung zur ewigen Freude in der Anschauung Gottes. Freilich ist diese Hoffnung auch nur dann begründet, wenn der Verstorbene auch wirklich aus diesem Glauben, die sich dann im Tod erfüllen kann, auch gelebt hat. Die modernen Bestattungsformen. In den vergangenen Jahren hat sich das Spektrum der Bestattungsformen in unserem Land sehr rasch und auffällig erweitert. Multikulti keineswegs nur im Leben, sondern ebenso auch im Tod. Und der Gründe dafür gibt es noch viel mehr. Wenn aber der Bestattungskult ein Maßstab für den Glauben ist, dann lässt sich aus der deutlichen Erweiterung der Bestattungsrieten schon erkennen, dass der christliche Auferstehungsglaube schon erheblich verdunstet ist. Der Neopaganismus, das Neuheidentum dagegen schon die tollsten Blüten treibt. Schon lange gibt es die Einäscherung des Leichnams, die ja auch bei Christen immer häufiger wird. Früher durfte ein katholischer Priester überhaupt nicht im Ornat im Krematorium erscheinen. Das hatte damit zu tun, dass die Krematorien von privaten Feuerbestattungsvereinen, die im Kulturkampf am Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind, betrieben wurden, deren Mitglieder damit dokumentieren wollten, dass es eine Auferstehung von den Toten nicht gäbe. Das Krematorium war also bis vor wenigen Jahrzehnten ein architektonisches Denkmal des verstockten Atheismus und Antitheismus. Wer sich also verbrennen ließ, dokumentierte damit in aller Öffentlichkeit, dass er an eine Auferstehung der Toten nicht glaubte. Heute hat die Kirche mit der Feuerbestattung kein Problem mehr, jedenfalls grundsätzlich nicht mehr. Wer allerdings nicht an die Auferstehung der Toten glaubt, darf auch heute nicht kirchlich beerdigt werden, egal ob im Sarg oder in der Urne. Dasselbe gilt eben auch für aus der Kirche Ausgetretene. Sicher kann es gute Gründe für eine Einäscherung geben, nicht zuletzt finanzielle Gründe, aber man sollte sich als Christ trotzdem auch immer der nicht zuletzt auch tröstlichen Bedeutung der klassischen Bestattung eines Leichnams bewusst bleiben. Wer eine Beerdigung unter einem Baum im Friedwald will, der mag sich vom Förster begraben lassen. Für einen Christen ist der Tod und der Zerfall des Leibes eben nicht einfach bloß wieder die Vereinigung mit der Mutter Natur im Schoß der Erde. Diese bloß romantischen Naturvorstellungen sind rein diesseitig und rein materialistisch und bloß natürlich schlicht heidnisch. Da kommen die übernatürliche Herkunft des Leibes und auch seine übernatürliche Bestimmung zur Auferstehung und seine unsterbliche Seele, da kommen Gott und die Ewigkeit überhaupt nicht vor. Aber das Grab ist der Ort der Auferstehung am jüngsten Tag. Ob wir es glauben wollen oder nicht, ob es uns interessiert oder nicht, Gott fragt uns nicht. Entsprechend wäre auch zu der Seebestattung oder zu einer anonymen Bestattung zu sagen. Damit verbindet sich gerade auch der Gedanke an Auflösung und das Aufgehen in der Namenlosigkeit der bloßen Natur oder auch von dem in der Versenkung verschwinden und damit im Nichts, jedenfalls kein Gedanke an Auferstehung, an Erlösung, an Vollendung und an Ewigkeit. Für Gott gibt es keine Anonymität. Mit einer christlichen Bestattungskultur hat das jedenfalls nichts mehr zu tun. Als Priester würde ich die Mitwirkung an solchen Arten von Bestattungen kategorisch ablehnen. Der christliche Friedhof. Damit möchte ich diesen Vortrag, diese Katechese dann auch beschließen. Was für eine Beisetzung gilt, gilt auch entsprechend für die Ausstattung des Grabes, ja sogar für die Konzeption des ganzen Friedhofs. Was sollen die teuren Grabmonumente, mit denen wir doch mit anderen Verstorbenen meinen, konkurrieren und sie an Protz vielleicht noch übertrumpfen zu müssen? Das ist so wirklich lächerlich und ganz und gar unchristlich. Mich hat besonders der Friedhof von Ralbitz im Land der Sorben, ca. 20 Kilometer nördlich von Bautzen beeindruckt. Die Toten werden dort nebeneinander in schlichten Einzelgräbern bestattet, in der Reihenfolge, wie sie gestorben sind. Ein Grab wie das andere. Alle Gräber sind nur mit einem weißen Holzkreuz, mit vergoldetem Korpus und einem Namensschild versehen. Sie bezeugen für jedermann unmittelbar einsichtig, der Tod ebnet alle für uns Menschen und die Welt oft so wichtigen Unterschiede, auf die wir uns so gern so viel einbilden, einfach hinein. Was der Welt oft so wichtig ist, wird im Tod völlig bedeutungslos. Da sieht man keinem Grab die vermeintliche Wichtigkeit des Verstorbenen an. Stattdessen werden alle Menschen nur auf das Kreuz als der christlichen Siegestrophäe und den Gekreuzigten als den Sieger über den Tod verwiesen. So ist der ganze Friedhof eine eindrucksvolle und auch tröstliche christliche Predigt und Verkündigung über den Tod und auch die Auferstehung und den Glauben daran. Und selbst das Fehlen von Familiengräbern auf diesem Friedhof in Ralbitz verkündet noch: Im Himmel wird nicht mehr geheiratet, wie das im Matthäusevangelium Kapitel 22 auch heißt. Das Grab ist keine Stätte der Entsorgung einer Leiche, sondern der Ort ihrer Auferstehung am jüngsten Tage. Der Leib, der bestattet wird, hat nicht etwa schon alles hinter sich, sondern seine ganze Zukunft erst noch vor sich. Im Tod hört es nicht etwa auf, da geht's überhaupt erst richtig los. Und das eine ganze Ewigkeit lang. Da ist vergleichsweise auch das längste Menschenleben in dieser Welt noch nicht einmal der Bruchteil eines Blitzlichts. Ich möchte deshalb vor meinem persönlichen Tod nur noch einmal bei einem katholischen Priester beichten und von ihm die Krankensalbung und die Wegzehrung empfangen, weil es mir nur darauf ankommt, gut raufzukommen. Dagegen mache ich mir überhaupt keine Gedanken über meine Beerdigung, nämlich darüber, wie ich runterkomme, sofern diese nur ganz schlicht und einfach ist, aber fromm katholisch. Ich wünsche mir nur, dass einmal meine Beerdigung, meine allerletzte Predigt über das Verständnis der katholischen Kirche und des katholischen Glaubens von Tod und Auferstehung ist. Amen.